Willkommen beim Role Models Podcast, dem Podcast, bei dem wir inspirierende Frauen zu ihrem Leben, ihrer Karriere und dem, was sie auf dem Weg gelernt haben, interviewen. Ich bin Isa.
Und ich bin David und wir sind die beiden Gründer von Role Models, der Event- und Podcast-Reihe, die wir gemeinsam gestartet haben, um weiblichen Vorbildern eine Plattform zu geben, damit wir von ihnen lernen können. Diese Intro ist mal was ganz anderes, denn du bist gar nicht in Berlin, Isa. Wir nehmen das hier über Skype auf. Wo bist du denn gerade?
Genau, ich bin in Portugal schon seit 3 Wochen und die letzte Woche unseres Familienurlaubes ist jetzt angebrochen. Wir sind das erste Mal mit unserer kleinen Tochter unterwegs, die bald 5 Monate alt wird. Und ich kann sagen, Urlaub machen mit Baby ist schon was anderes.
Ja, Mutter sein und Vater sein passt auch ganz gut in die Episode, die wir heute mit euch teilen. Und zwar ist sie mit Marlin Elmlitz, einer meiner langjährigen Freundinnen hier in Berlin, und eine Episode, die wir als Live-Podcast in Hamburg aufgenommen haben. Marlin ist ursprünglich aus Schweden. Sie lebt seit 20 Jahren in Berlin, zuletzt auch in Helsinki, hat einen Background in der Modewelt, wo sie für viele verschiedene Marken im Vertrieb gearbeitet hat. Sie hat dann ihre Leidenschaft für selbstgebackenes Sauerteigbrot entdeckt, daraus ein Tauschnetzwerk namens Bread Exchange gegründet und daraus entstand dann auch ihr erstes Buch mit dem gleichen Namen. Zu der Zeit wurde sie dann auch Mutter und hat ein zweites Buch geschrieben, was den Titel trägt Mein persönlicher Mutterpass. Und du, Isa, bist ja auch gerade Mutter geworden und hast das Buch auch gelesen und dich sehr damit mit diesem Thema natürlich auseinandergesetzt. Was ist dir denn von Marlins Buch denn so in Erinnerung geblieben?
Ja, also erstmal, ich habe das Buch leider viel zu spät in die Hand bekommen. Denn als das Buch rauskam, war ich bereits Mutter und vollkommen im Muttersein sozusagen aufgefangen. Aber vielleicht kommt ja Kind Nummer 2, wer weiß. Also das Buch von Marlin, wie der Name schon sagt, ist eine Begleitung durch Schwangerschaft, durchs Wochenbett, durch die ersten Wochen als Mutter. Denn auch den Mutterpass, den man ja als frische Mutter bekommt, beziehungsweise wenn man gerade die Schwangerschaft vom Frauenarzt bestätigt bekommen hat, ist so ein Begleiter. Und was ich toll finde an dem Buch, ist zum einen, dass sie wahnsinnig viele Tipps aus der Realität und nah an der Realität gibt. Denn das Buch basiert ja sowohl auf ihrer eigenen Erfahrung als auch auf vielen Gesprächen, die sie mit anderen Müttern und Vätern geführt hat. Und was ich auch toll finde und was irgendwie ein bisschen sich abhebt von anderen Ratgeberbüchern, die ich natürlich auch alle gelesen habe, ist, dass sie vor allem auf diese Mutterrolle eingeht und sagt, wir müssen eigentlich die Mutterrolle ganz anders definieren. Denn wir sollten auftreten als starke, selbstbewusste, selbstbestimmte Mütter. Und wir wissen alle, it takes a village to raise a child. Und viel wichtiger ist demnach, dass man akzeptiert, dass das Muttersein ganz individuell ist und auch, dass das Vatersein eine ganz individuelle Angelegenheit ist. Und auf die Vaterrolle geht sie auch besonders ein. Und auch das ist ein Unterschied zu anderen Ratgeberbüchern, wo die Vaterrolle meistens überhaupt nicht thematisiert wird. Also das finde ich besonders gut. Und sie hat in ihrem letzten Talk in Berlin auch mal gesagt, und das kommt in dem Buch auch so ein bisschen heraus, Moms don't judge. Also coole Mütter und tolle Mütter kritisieren nicht andere Mütter, sondern sollten sich viel eher Komplimente geben, denn jede Mutter weiß, wie schwer es ist und wie anstrengend es ist, Mutter zu sein oder auch Vater zu sein natürlich. Also so dieser optimistische Ausblick, der hat mich irgendwie begeistert und ich hätte mir, wie gesagt, sehr gewünscht, dass ich das Buch schon während meiner Schwangerschaft in der Hand gehalten hätte. Also ich kann das nur empfehlen, für alle werdenden Mütter, sich das Buch neben das Bett zu legen, auf den Nachttisch zu legen und einfach durchzublättern und das wie so ein Begleiter durch diese tolle, aber natürlich auch irgendwie ungenaue und unklare Zeit mitzunehmen.
Ja, und in der Episode hört ihr nicht nur Marlins Werdegang, sondern auch viel mehr Gedanken zu dem Buch und der Entstehungsgeschichte auch zu dem Buch. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und mit euren Freundinnen und Freunden teilt, vielleicht auf Instagram Stories. Da haben wir zuletzt sehr viel mit euch interagiert, was uns eine große Freude bereitet hat. Wir danken euch für eure Unterstützung, für das tolle Feedback und natürlich auch das Zuhören. Falls ihr weiterhin auch Feedback mit uns teilen möchtet, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken an hi@rolemodels.co.
Jetzt geht's los mit Episode 5 des Role Models Podcast und der ehrlich optimistischen Marlin Elmlitz.
Ja, und Isa, dir noch viel Spaß, euch noch viel Spaß in Portugal.
Vielen, vielen Dank. Bis bald und viel Spaß beim Zuhören.
Marlin, willkommen beim Role Models Podcast.
Danke, David.
Wir sind hier in Hamburg, ja, ja, hier hört man den Raum. Marlin, ich habe mich lange gefragt, wie ich das Gespräch starten soll. und habe so 4-5 verschiedene Einstiege mir ausgedacht und konnte nie so richtig auf den einen landen, der mir am besten gefällt. Deswegen mache ich jetzt die Spontanversion, das ist dann die 6. Variante davon. Uns verbindet eine fast 10-jährige Freundschaft. Ich glaube, das müssen wir hier so sagen. Du bist quasi meine Nachbarin auch, ne? Wir wohnen auf derselben Straße in Berlin, ja. Und haben uns vor fast 10 Jahren kennengelernt und eine sehr, sehr gute Freundschaft daraus entwickelt. Und ich glaube, eine andere Sache, die uns auch verbindet, und da werden wir bestimmt auch drüber sprechen, ist, dass wir beide gerne reisen, beruflich, aber auch privat. Und uns immer wieder in den verrücktesten Orten wiedersehen, spontan und zufällig. Zum Beispiel New York, Bangkok, San Francisco, Griechenland, griechische Inseln, Stockholm natürlich. Und es ist ja schön, dass wir jetzt heute in diesem Kontext hier so sitzen können. Wir sind beide ein bisschen nervös, weil wir eigentlich auf Englisch miteinander sprechen.
Ja, also da bin ich, glaube ich, mehr nervös. Also ich finde es it's weird. Und manchmal, glaube ich, werde ich auch rüberspringen. I'm gonna mix the English if I don't be mad.
Genau, ich glaube, Hamburg kommt damit klar, ne? Wenn wir müssen hin und her flip-floppen zwischen, zwischen Deutsch und Englisch. Marlen, du hast ein Buch geschrieben, das ist dein zweites Buch, da werden wir heute auch drüber sprechen, aber das Format Role Models ist immer, stellt in den Vordergrund die Person, den Werdegang der Person, die Dinge, die die Person, unser Gast auf der Bühne oder im Podcast gelernt haben, Dinge, mit wie unsere Gäste mit Herausforderungen auch umgehen und besonders transferierbare Dinge. Ne? Also unsere Zuhörer sind immer sehr interessiert daran, rauszufinden, wie man bestimmte Sachen macht, nicht nur was man macht und wie man es macht, sondern auch oder warum man es macht, sondern auch wie man es macht. Und du hast eine tolle Geschichte, du hast 2 Bücher geschrieben. Du hast einen Sohn zur Welt gebracht, auch. Da werden wir auch drüber sprechen. Und für mich ist das so ein besonderes Thema, weil ich selbst nicht Vater bin, noch nicht Eltern geworden bin.
Wir haben viel darüber diskutiert.
Bitte?
Aber wir haben viel darüber diskutiert.
Wir haben viel darüber diskutiert, auf dem Weg zu Lode. Und deswegen ist es für mich auch so ein Thema, was ich manchmal schwierig finde, darüber zu sprechen, aber ich werde hoffentlich mein Bestes tun. Und du musst mir dabei helfen, dann über das Thema zu sprechen. Ich würde dich ganz gerne zum Einstieg zurückholen in der Zeit und auch örtlich nach Schweden, wo du geboren bist. Und mich würde interessieren, ob du uns ein bisschen beschreiben kannst, in was für einem Umfeld du groß geworden bist, weil dich das natürlich besonders geprägt hat auch und deinen Werdegang geprägt hat. Erzähl doch mal ein bisschen, wie man sich das vorstellen kann, wie Malin Elmlid in Schweden aufgewachsen ist.
Ja, das ist irgendwie lustig, weil ich habe mich nie wirklich schwedisch gefühlt. Also das fühlt man erst, wenn man ins Ausland zieht. Ne? Aber ich komme aus dem Norden, also wirklich, danke, aus sehr weit aus dem Norden, fast Polarkreis. Und komme da aus einem relativ kleinen Ort. Und ich habe, das hat mir auf jeden Fall sehr geprägt in der Hinsicht, dass ich glaube, wenn du in so einem kleinen Ort bist, dann hast du sowas wie, jetzt werde ich nervös. Du kannst cutten, ne? Ich mache einfach weiter. Nein, aber wenn man in so einem kleinen Ort wohnt, dann muss man einfach, man trifft halt immer Leute wieder. Jeder, den man trifft, kann jemands Schwester sein oder jemands Tante sein oder was auch immer. Man muss nett sein. Also, das ist, und das hat mich auf jeden Fall geprägt. Ich bin nicht immer nett, aber das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Was mir auch sehr geprägt hat, meine Familie und die Frauen in meiner Familie. Also, ich habe in meiner Familie, ist ganz lustig, ich habe oft daran gedacht, dass in jede Generation ist eigentlich Frauen ausgewandert und sind alleine ausgewandert. Also meine Mama ist eine, die das nicht gemacht hat. Und das hat mir schon immer irgendwie das Welt als Spielraum als Bild gegeben. Auch wenn ich im Norden von Schweden geboren wurde. Das finde ich, fand ich ganz toll. Und auch, dass die immer geschafft haben, beide Familie und Karriere, Beruf zu machen. Also nicht immer Karriere, also das ist auch ein englisches Wort. Wenn ich Karriere sage, dann meine ich oft Beruf und nicht unbedingt Karriere. Und das, ja, das war für mich nie eine Frage eigentlich. Und das, und auch, ja, noch eine Sache, kann ich noch eins sagen? Nein, aber Schweden an sich auch. Also, was für mich, also, was ich, weiß nicht, wie, gibt's Schweden hier? Nein. Das ist, die sind alle in Berlin. Nein, aber die, also, es ist manchmal echt hart in Schweden. Also, vielleicht hat es sich geändert, aber ein bisschen hat es sich auf jeden Fall geändert. Aber, Schweden kann manchmal echt eine harte Schule sein. Es gibt sowas, es heißt Jantelagen. Das ist so, man soll nicht zu gut sein, man soll auch nicht zu schlecht sein, man soll einfach sich gut anpassen können, man soll einfach sich anpassen können. Und das habe ich sehr gespürt, als ich groß geworden bin. Ich fand es total hart oft. Ich habe mich nicht damit wohlgefühlt. Ich wollte immer weg eigentlich. Aber im Nachhinein war es eine extrem gute Schule. Und ich glaube, das siehst du auch in so schwedischen Unternehmen, dass es, die sind, ich glaube, es ist einfach, man lernt einfach, was Leute haben wollen. Man lernt so, was der Mainstream will. Und das ist auch, das sieht man in alle schwedischen großen Unternehmen fast, die sind verdammt gut an figuring out, what does the Mainstream want und machen.
Ja, ich habe ja selbst von Schweden gegründetes Unternehmen lange gearbeitet, SoundCloud. Und mir ist das auch immer aufgefallen, dass wenn man mit Schweden spricht, gibt es eine überproportionale Zeit, die man darüber spricht, über Werte. Und das ist mir so stark aufgefallen. Und du und ich haben auch viel über Werte gesprochen in der Freundschaft, die uns dies verbindet. Kannst du ein bisschen über Werte erzählen und welche Werte dir durch deine Familie in Schweden nahegelegt wurden?
Oh ja, also ein Grundwert ist wirklich dieser, den bei meinem Papa total stark ist, vor allem, also dass man immer, also ja, also auch wieder, dass man echt, also das ist eine sehr flache Hierarchie in Schweden, ne? Und das läuft auch in meiner Familie durch, dass man echt alle auf die gleiche Art behandelt, dass man sich nicht irgendwie beeindrucken lässt von Last Names oder whatever. Also das ist einfach, also man ist gut mit jeder. Also und das ist auch ziemlich schwedisch. Also, aber ja, das ist ein starker Wert für uns.
Gab es eine besondere Person, du hast eine Familie erwähnt, gibt es eine besondere Person, die dich geprägt hat oder beeinflusst hat in der Zeit, in der du aufgewachsen bist?
Ich glaube, also ganz viele auf verschiedene Art und Weisen. Also mein Opa durch das Essen. Also meine Eltern können gar nicht kochen. Also die sind wirklich, das war eine Frage, die ich auch bei Bread Exchange bekommen habe, weil wo hast du das alles, wo kommt das alles her? Und meine Eltern sind furchtbar mit Essen. Uns war es auch nicht wichtig, irgendwie Abendessen zusammen. Also ich habe das überhaupt nicht von zu Hause. Aber mein Opa hat mir wirklich diese Neugier für Ingredienzen und so beigebracht. Das ist so ein Teil, aber sonst meine Eltern, also einfach die sind sehr gleichberechtigt und beide Feministen, also das ist, hat mich schon sehr geprägt.
Du hast in dem Vorgespräch mal erwähnt, dass du viel viel umgezogen bist innerhalb von Schweden, als du aufgewachsen bist. Ja. Inwiefern hat dich viele Umziehen als junges Kind beeinflusst und was hast du daraus gezogen aus dieser Zeit?
Es war echt nicht immer easy, ne? Das war wirklich, also manchmal echt sehr hart, wenn man sich schnell anzupassen und immer wieder anpassen zu müssen und immer rausgezogen zu werden. Aber das lernt man auch sehr schnell. Das habe ich auf jeden
was
Fall.
Was hast du da gelernt?
Nein, sich anpassen zu können und schnell anpassen zu können, aber dann im Nachhinein auch zu sehen, was ist zu Hause, was ist deine Heimat, das ist bei mir und das ist in meiner Familie und mit den Menschen, die ich liebe und nicht ein Ort. Und das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Also ich fühle mich auch auf viele Orte zu Hause.
Du hast drei, also wenn ich das so, wenn ich mir so deine Laufbahn anschaue, würde ich die so, und ich hoffe, das ist eine faire Interpretation und ich, forgive me if I'm inaccurate on that, aber ich würde es so in drei große Etappen einteilen und würde mich freuen, wenn du uns ein bisschen durch diese drei Etappen durchführst, damit wir uns ein Bild schaffen können von dir als Person. Also du hast angefangen, also traditionell BWL studiert, oder ich nenne es traditionell, weil so ein bisschen,
es
ist schon traditionell, ne? Also es ist halt eins der Top drei Studien, die man so wahrscheinlich starten kann. Und bist dann in die Fashion-Industrie reingegangen, hast da Sales gemacht. Die zweite große Etappe war dann quasi dieser Industrie den Rücken zu wenden, also fast ziemlich krass den Rücken zu wenden und deiner Leidenschaft des Brotbackens mal auf ein Abenteuer da zu gehen, was dann in Form von einem Buch, Bread Exchange, dann materialisiert wurde. Und dann jetzt das Thema Mutter und dein persönlicher Mutterpass. Kannst du uns ein bisschen erklären, wie so der Werdegang war und warum das diese drei Etappen sind und was die großen Crossroads waren und wie du darüber nachgedacht hast?
Also BWL war einfach so, like, das war irgendwie, ich komme aus einer Familie, wo die alle Naturwissenschaftler, und das war irgendwie der Studiengang, der trotzdem irgendwie akzeptiert war, aber die nicht Naturwissenschaft war. Und so fing es alles an, aber mir war es sehr früh klar, ich wollte in der Modebranche arbeiten, aber ich wollte auch nicht mit den Händen arbeiten, und meine Stärke war eher so Trends und zu sehen. Und dann habe ich immer gedacht, okay, ich studiere einfach klassisch BWL und dann arbeite ich halt mit Leuten, die kreativ sind. Und das war der Anfang. So, ich habe, das war echt gut, weil ich habe die ganze Zeit, ich habe diese klassische BWL-Studium gemacht, aber ich habe alle Arbeiten dann mit verschiedenen Modelabels gemacht, und dadurch habe ich schon mein Netzwerk in der Zeit auch geschafft und habe dann später auch Netzwerkmanagement studiert in der Uni und dann immer mit verschiedenen Labels gearbeitet. Es war echt, hat sehr gut funktioniert und war dann ganz easy danach. Und ich bin dann weiter zu Woodward gegangen, Head of Sales für den, und dann später zu Levi's Vintage. Und dann habe ich aufgehört, Brot zu essen. und so bin ich dann der Wirtschaft den Rücken gedreht, wie du es so genannt hast. Aber es fing ja alles eigentlich mit dem Brot an. Ich habe einfach...
Woran lag das? Also warum Brot?
Naja, also ich weiß nicht, also ihr kennt ja Low-Carb Diets. Und ich bin darauf aufgesprungen, um irgendwie in verrückte Größen einzupassen, und habe aufgehört, Brot zu essen und festgestellt, oder alles, also alles, Pasta, Milch, alles, was irgendwie nah an Zucker zu sehen ist, und habe einfach festgestellt, dass es total bescheuert ist. Das kann einfach nicht sein, so essen wir nicht durch die Geschichte. Also es kann nicht sein, dass man eine ganze Nahrungsgruppe so ausschließt, und habe angefangen, Research zu machen, wie kann man eigentlich Brot machen, sodass es gesund ist, und festgestellt habe, dass eigentlich das Problem eher in den Prozessen liegt und nicht an Brot an sich. Und ich habe dieses Brot nicht gefunden und fing an zu backen. Also so fing es alles an. Und dann habe ich irgendwie, I was caught by a bug, so I got crazy about baking und habe wahnsinnig viel gebacken. Und so ist dann Bread Exchange.
Es ist ja nicht beim Backen geblieben, ne? Das wurde jetzt wirklich so eine Plattform zum Austausch und eine Plattform, die dich in neue Orte auch gebracht hat, neue Leute kennengelernt. Wie hast du das, also gab es einen bewussten Plan aus dem Backen, was Größeres zu machen?
Am Anfang auf jeden Fall nicht. Ich habe sehr viel gereist in der Zeit. Ich war in der Modebranche und war so 170 Tage im Jahr unterwegs, und es war überhaupt, ich wollte einfach lernen, wie man gutes Brot macht, und habe es einfach missionärisch irgendwie verstreut an alle um mich drum herum, und irgendwann kamen halt Sachen zurück, und das war ja auch dieser, like, what is going on? Gefühl, warum, also ich bin, wie gesagt, BWLer, ich denke, ich bin erzogen, dass Menschen Opportunisten sind und nicht Sachen einfach geben. Und deswegen war ich ein bisschen erstaunt. Aber ich habe ja auch Brot so lange verschenkt, dass es ja nicht so komisch war. So ist es ja, wenn du anfängst zu geben, ohne was zu wollen, dann kriegst du es noch mehr wieder.
Wenn du auf die Zeit Bread Exchange zurückschaust, was sind so die zwei, drei großen Dinge, die du da aus der Zeit hervorziehst oder Dinge, die du gelernt hast?
Oh, zwei, drei. Ich habe so viel.
Oder das Größte. Oder zwei, drei oder fünf.
Das Gefühl, dass der Welt grenzlos ist, ist natürlich eine Sache, dass du das Gefühl mit und auch wie freundlich der Welt sein kann, also wie wenn du mit der richtigen Intention rangeht, das ist, ich meine, mir ist auch bewusst, dass es auch aus einem privilegierten Umfeld kommt, um das, also das kommt ja auch dazu, aber es ist das ist sowas, was ich mir mitgenommen habe und einfach dieses Gefühl immer. Also ich habe so wahnsinnig unterschiedliche Menschen. Ich weiß nicht, wie viele meine Bread Exchange Story kennt, aber ich hatte ja nie irgendwie Regeln gesetzt, wer mit wem ich tausche. Ich hatte immer First Come First Serve gemacht und das hat mir halt immer neue Menschen gegeben und mich begegnet Das war ein unglaublich großer Erlebnis. Und es ist über 1500 Menschen.
1500 Menschen. Und wie der Entscheidungsprozess daraus, ein Buch zu machen? Weil ich meine, also ein Brot zu backen ist ja eine Sache, das dann zu verschenken oder zu tauschen ist ja dann nochmal eine andere. Aber dass diese ganze Sache, die ja zu einer Bewegung gewachsen dann auch ist, fast einer globalen Bewegung, wie war der Prozess für dich zu sagen, okay, da ist jetzt was man in einem Buch festhalten kann.
Das war ja das Lustige, das war ja nie geplant. Das heißt ja zurück zur Frage, das war halt nie der Ziel. Das ist einfach so passiert neben meinem Beruf. Und dann kam halt, und dann, es war auch nicht meine Idee, ein Buch zu machen. Das war eine amerikanische Verlag, die auf mich zukam. Und ich habe mich dadurch wagen können, meinen Job zu verlassen und einfach 2 Jahre lang gereist und nur getauscht, um dieses Buch zu machen. Das ganze Buch ist ja aufgebaut durch Tausch. Es ist kein Geld außer in Afghanistan geflossen und alles war, ja, das ist, aber mit allen anderen habe ich getauscht, die im Buch vorkommt. Und also in Afghanistan habe ich auch getauscht, aber nicht mit dem Fotografen, da habe ich Geld bezahlt und also es war auch einfach nicht geplant, das ist einfach so geworden. Das ist das Schöne.
Es scheint so ein bisschen so ein Thema zu sein oder so ein so ein Thema zu sein, dass sich durch deine Laufbahn so durchzieht, dass Dinge, dass du Dinge siehst, also du meinst, du planst ihn, du hast ihn nicht geplant, hast du gesagt, ich werde jetzt Buchautorin, welche Themenfelder kann ich rein und dann starte ich mal von Buch. Sondern du machst du hast diese Gabe aus einem Projekt was nächste Ding zu machen. Wo glaubst du, kommt das her?
Einfach, Gabe, ich meine, ich glaube, es liegt sehr daran, einfach, dass man das tut, woran man glaubt und woran man Spaß hat und woran, also was das Bauch sagt, dass man tun soll. Also, aber das, oh, that's a very Swedish answer. I'm not saying it's a Gabe.
Wie schaffst du die Balance zwischen Kopf und Bauch bei solchen Sachen dann?
Ich habe schon sehr viel Kopf. Das habe ich schon. I have a lot of head. Ich habe schon sehr viel Kopf. Also das ist nicht irgendwie blind. Ich kann mich auch nicht blind einfach rausschmeißen zum Beispiel und einfach meinen Job kündigen und ohne den Sicherheit. Ich bin schon im Bedürfnis auf viel Sicherheit, aber der Bauch muss halt immer dabei sein. Ich meine, ich kann nichts machen, was ich nicht wirklich, wirklich starkes in meinem Bauch spüre.
Gibt es im Publikum Leute, die gerade an einem Buch arbeiten oder planen, eins zu schreiben? Oh, eine Person, zwei, noch mehr, Hände hoch, damit wir sie sehen, nicht zögern. Was kannst du den Leuten, Marlen, was kannst du den Leuten mit auf den Weg geben?
Die drei kann ich überhaupt nicht sagen, weil die haben alles schon figured out.
Okay, dann für die Leute, die noch nicht ihre Hand gehoben haben und noch nicht wissen, dass sie ein Buch schreiben werden, es aber irgendwann mal tun werden oder sollten, welchen Rat teilst du mit den Menschen, die sich auf die Reise begeben, ein Buch zu schreiben? Für mich ist das absolute Panikding, ne? Die Vorstellung, ein Buch zu schreiben, löst bei mir so eine innere Panik aus, deswegen...
Ja, ich glaube, ich meine, ich weiß jetzt nicht, was alle ihr machen werden, aber ich, also für mich, ich sehe es eher als irgendwas, I'm curating something, also I'm curating people and stories und es hätte auch ein Event sein können, aber das, ich bin ja nicht alleine, das ist nie alleine. Ich meine, Bread Exchange, so wie mein Mutterpass, baut sich ja auf Stories von und Erlebnisse von anderen Menschen und nicht nur auf meins. So, das ist ja, es kommt ja darauf an, was für ein Buch es ist, aber ich bin nie alleine, das finde ich wahnsinnig schön. Ich glaube, es würde dir auch gefallen.
Das ist Challenge accepted. dann wurdest du Mutter und ich will dich zurückbringen zu dem Punkt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber wir haben uns zufällig in New York gesehen und wir haben uns im Madison Square Park getroffen, ja. Also im Flatiron Gebäude gegenüber in diesem kleinen Park, und wir hatten beide nicht so viel Zeit und wollten schnell was essen gehen und sind nach Koreatown hochgegangen, um da Dim Sum zu essen.
Stimmt.
Und stand an der 24. Straße an der Ecke und hast du gesagt, ich bin schwanger.
Was hast du denn gedacht?
Woran ich mich erinnere, ist, dass du gesagt hast, dass du mir das mit mir geteilt hast zu einem frühen Moment. Ne? Also du hast, und das schreibst du ja auch in deinem Buch drüber. So, wann ist der richtige Moment, darüber zu sprechen? Und auch eine Konversation, die ich jetzt auch über andere Freunde, Freundinnen oder Eltern oder befreundeten Eltern, werdenden Eltern gehört habe, ist, wann ist ein guter Moment, darüber zu sprechen. Kannst du uns ein bisschen erklären, wie es von Bread Exchange zu dem Thema kam oder zu der Idee gab, zu dem Gedanken kam, dein Mutterwerden, das Schwangersein festzuhalten in Form von einem Buch?
Oh, das ist überhaupt nicht das Gefühl, meine Schwangerschaft festzuhalten. Es war eher so, es ist notwendig für mich, dieses Buch zu machen. Es war, für mich war es echt am Anfang eine Herausforderung. Natürlich, ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, das weiß ich auch, dass wir uns gesehen haben. Ich habe es auch erfahren, als ich auf einem Punkt stand. Ich habe es erfahren die erste Woche, als ich mein Buch da in Schweden erstmal ausgebracht, die Eventparty hatte. Und ich stand vor, gerade was rauszubringen, auf dem ich 2 Jahre lang gearbeitet habe und mich wahnsinnig darauf gefreut hatte. Und ich wollte einfach nicht den Fokus wechseln. Und das ist nichts gegen der Schwangerschaft, sondern es war eher für, also wovor ich stand. Und deine Frage war nochmal, also
wie es zu dem, also eigentlich genau. Wie die Entstehungsgeschichte, wie es zu dem Buch kam, weil du schreibst ja auch in dem Buch hinten drin, ich will jetzt nichts vorwegnehmen für die Leute, die es noch nicht gelesen haben, aber ziemlich am Ende in den letzten paar Seiten schreibst du auch, dass die Idee für mein persönlicher Mutterpass dir kam, als du mit The Bread Exchange auf Lesereise warst oder auf Promotionreise oder so warst. Und dich das Schwangersein auch sehr überrascht hat im Moment. Und
ja, das ist schneller gegangen als gedacht. Schwanger werden die meisten. Mein Freundeskreis hat jahrelang versucht. Ich habe das nicht erwartet und es war natürlich sehr toll. Aber gleichzeitig war es, ich meine, es ist schon echt was Großes. Ich glaube, es liegt viel daran, ich bin wie viele meiner Generation einfach mit das Gefühl erzogen worden, dass wir alles machen können und alles werden können, und dann plötzlich kommt der Tag, man wird Mutter, und dann und die traditionelle Mutterrolle steht halt sehr in Kontrast zu dieses Gefühl von alles werden zu können, also und alle Freiheiten zu haben. Und für mich war es persönlich viel der Frage so, okay, wo gehört dieser Mutter in meine Identität? Ich bin sehr happy, wo ich bin. Und das müsste ich erstmal irgendwie für mich rausfinden. Und dann habe ich angefangen, so Literatur zu suchen und einfach wenig gefunden, wo es um mich geht und um meinen Partner geht. Und es ging halt für mich, also was ich gefunden habe, ging es halt meistens ums Baby. Und ist ja auch nichts, das hat ja auch seine, also sehr große Berechtigung, aber mir fehlt da halt einfach dieser Teil, wo es um uns geht. Und ich finde es wichtig, also ich sehe es so, ich meine, es ist ja nicht nur ein Baby, der geboren wird, sondern auch die Rolle einer Mutter und auch die Rolle eines Vaters wird mit der Geburt geboren. Und ich finde, und nicht nur mit der Geburt, sondern schon, wenn man schwanger wird, auch wenn es keine Geburt wird. Aber das ist, ja, die ganze Themen, mit denen ich mich in der Schwangerschaft dann beschäftigt habe, die gab es halt nicht. Und dann fing ich an zu überlegen, okay, liegt es daran, dass ich irgendwie aus einem anderen Kulturkreis komme und nicht Deutsche bin oder so. Und fing dann an, viel mit Freunden darüber zu sprechen und stelle fest, dass ich auf gar keinen Fall da alleine bin. Und dann dachte ich, okay, ich muss da was machen. Ich wollte einfach zeigen auch, dass wir ganz viele im gleichen Boot sind. Also Ängste nehmen, aber auch das Gefühl, also einfach zeigen, dass viel, was man fühlt und denkt, also man ist einfach da nicht allein, auch wenn wir viele Leute nicht drüber sprechen.
Ja, du schreibst in dem Buch, dass du, als du rausgefunden hast, dass du schwanger warst, dass sich zwei Sachen so zusammengekommen sind. Einmal ist es diese Glücksgefühle, aber auch gepaart mit der Angst, sich selbst zu verlieren. Und ich mag dieses sich selbst zu verlieren oder diese Angst, sich selbst zu verlieren, sehr gerne. Und das kann ich auch total in dir erkennen, weil, also was ich an dir so bewundere, ist halt dieser Drang nach Selbstständigkeit und Freiheit und deinem eigenen Weg auch treu zu bleiben und zu machen. Und wie gehst du dann damit um, diese beiden sehr unterschiedlichen oder gegensätzlichen Gefühle, mit denen umzugehen?
Ich habe viel darüber geredet. Also das ist, also ich hatte einen Partner, also und da, also mein Freund, es war mir extrem wichtig, dass wir dann beide im Boot waren, also dass er das ähnlich sieht wie ich, also was sonst, ich muss auch vielleicht sagen, dass für mich war es nie, ich muss Kinder bekommen, also als ich jünger war, habe ich eher gedacht, ich werde wahrscheinlich keine Kinder haben, ich habe einfach nicht gesehen, wie es möglich wäre mit der Situation, also wie der Gesellschaft aussieht, wie mit alles, was ich machen wollte, damals gab es keinen Vater, also Elternzeit für Männer, als ich nach Deutschland gezogen bin, Sachen, die für mich sehr wichtig sind, das war auch nicht flächendeckend Kitas, das war vor 18 Jahren, also das war ja schon ganz lange her, das ist, genau, und dann, aber wenn man nicht alleine ist, also ich musste einfach meinen Partner im Boot haben, weil du kannst, also ich glaube, es ist extrem hart, wenn man nicht das gleiche Ziel hat und die gleichen Wünsche hat, wie die Familie aussehen soll und wie man seine Rollen sieht. So ja, ich habe extrem viel geredet.
Du hast eben gesagt, dass deine Projekte oder besonders die zwei Buchprojekte so ein bisschen eher angehst, wie so eine Kuratierung von, dass du nicht nur alleine das schreibst, sondern mit der Hilfe von vielen anderen. Und für dieses Buch hast du weit über 100 Leute interviewt oder im Austausch gewesen. Eltern, Väter, Mütter, Hebammen, Ärzte, Ärztinnen. Kannst du ein bisschen, also es ist wahrscheinlich schwierig zusammenzufassen oder alles so auf einen Nenner zu bringen, aber kannst du ein bisschen erklären, was du da rausgezogen hast oder was hat dich da am meisten überrascht in dem Austausch mit diesen über 100 Leuten?
Am meisten überrascht? Also, nein, also, überrascht weiß nicht. Aber dass wir alle, also, dass es extrem gewöhnlich ist, diese Sachen zu fühlen, aber das ist trotzdem so wenig darüber gesprochen wird.
Warum glaubst du, ist es so?
Also das ist ein sehr großes Thema, ne? Aber ich glaube, der in Deutschland ist schon die Mutterrolle sehr besonders. Also der hat eine sehr starke Geschichte. Und das hat sich, es ändert sich gerade viele Sachen sehr schnell, aber es hat schon lange gedauert. Ich glaube, das ist immer noch, es gibt da viel, das ich verändern kann, ist immer noch eine sehr glorifizierte Rolle.
Was muss ich noch verändern? Oder was wünschst du dir, was
ich
noch verändern?
Genau, ich finde, es geht ja nicht um, dass sich Sachen verändern muss, aber ich glaube, es muss viel mehr Freiheit rein, in wie man die Rolle führen, also nicht nur, also ja, wie man die Rolle führen kann und darf. Also nicht nur für Müttern, sondern für Vätern. Also ich wünsche mich einfach mehr, I don't know, Solidarität und mehr Offenheit in die Rolle, für die Rolle.
Also ganz kurz, wie viele sind Eltern hier im Raum? Wie viele? Und wow, okay. Alle. Quasi alle. Wow, okay.
Ich bin gespannt, was
ihr sagt. Bin ich der Einzige, der hier auf der Bühne steht und keine Ahnung hat, wovon er redet. Super, helf mir aus mit Fragen gleich.
Nein, aber es ist wirklich, ich finde es total, es ist so wichtig, dass es gibt ja nicht einen Weg, das ist ja die Sache, das ist ja halt, du kannst es einfach nicht machen auf eine Art, die dir nicht passt, du wirst ja nur in dieser Rolle glücklich sein, wenn du es so machst, wie es zu dir passt, und deswegen ist es einfach absurd, wenn es so harte Vorstellungen gibt von wie man sein soll, wie man fühlen soll, man muss einfach sein eigener, also ich will nicht das Thema Regretting Motherhood hochbringen, aber ich glaube, sowas kommt auch durch fühlen und offen sprechen dürfen über was man fühlt. Also ich glaube, es ist extrem.
Du hast mit dem Buch, so wie ich auf das Buch schaue, und wir haben es hier vorne, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Wer hat es eigentlich gelesen schon? Okay, also ihr wisst, was ihr die anderen morgen machen, ne? Das Buch kaufen und den Role Models Podcast runterladen und hören. Ich finde, du hast ein super schönes Buch geschrieben. Das sieht nicht nur toll aus, und vielleicht erklär uns dann auch so ein bisschen, wie das Format und die Verpackung auch ist. Aber so wie ich es erlebt habe, das Buch ist so eine Mischung aus, das ist teils Erfahrungsbericht von dir selbst, ne, mit dem Mutterwerden sich auseinanderzusetzen, mit der Schwangerschaft auch, mit dem ganzen Drumherum, die Erwartungshaltungen, die auch gesetzt werden an Mütter oder Eltern. Teils ist aber auch, und dann ist es auch Erfahrungsberichte, wo du von Freunden und Leuten, die du kennst, sammelst, ne, und teilen möchtest, verschiedene Perspektiven.
Vielen sind nicht Freunde, es ist also sehr viel Unbekannte.
Oh, sehr viele, ja, Unbekannte. Also und dann ist es auch angereichert mit Ratschlägen oder mit Tipps und Tricks und Action-Items und da genug Raum, auch Dinge zu dokumentieren und so. Also es ist ein sehr breit gefächertes Buch, und ich glaube, dass, wie du es auch positionierst, ist ja auch, dass es so ein Buch sein soll, das nicht die Perspektive aufs Baby hat, sondern auf die Mutter. Wie kam es dazu, dass du es mein persönlicher Mutterpass nennst, und auch wie du das designt hast, oder wie nennt man das, gibt das wie sagt man das hier, das Cover.
The Cover.
Genau.
The Ziploc Cover,
yeah. Genau.
Es ist ein bisschen so ein persönliches Ding. Ich fand es schon ein bisschen hart, den Namen Mutterpass. Es gibt in Schweden nicht. Und Pass heißt, also das ist ja Passport, also ich kriege ein Mutterpassport. Das ist jetzt, soll ich immer mit meinem Ausweis mittragen. Das war für mich so, okay. Und es sah auch ganz hässlich aus, mein Mutterpass. Das war wirklich so kleine, ja, Blumen drauf, und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie hätte meinen Geschmack eines Kindes jetzt haben sollen, und deswegen habe ich das weggeschmissen, den Cover. Ich habe so ein wirklich so Combat-Cover gemacht in Army Green mit so fetten, I don't know, Duct Tape, und drauf Mutterpass geschrieben, und ich bräuchte das, und dann, ja, deswegen, das ist mein persönlicher Mutterpass. Und da kann man auch alles rein verstecken. Also ich habe immer, alles ist bei mir immer rausgefallen.
Als du das Buch zusammengesetzt hast, also nicht nur geschrieben, sondern auch so in den finalen Momenten war es, das abzuschließen, an wen hast du da gedacht, wenn du da also gesagt hast, für wen ist das Buch gedacht?
Also ich es geschrieben habe, ich habe es nicht nur für Mütter geschrieben, ich habe es genauso sehr für Väter geschrieben. Ich habe es gehofft, dass es was wert, dass man darüber diskutiert in der Beziehung. weil viele Themen, ich glaube, es ist total wichtig, dass man sich, wenn man eine gleichberechtigte Beziehung führen will, vor allem in einem Land, wo es nicht immer einfach ist, wenn es nicht immer von den Unternehmen unterstützt wird, es ist total wichtig, dass man beide im Boot sind, wenn man das haben möchte. Aber im Nachhinein denke ich auch, dass es, also ich kriege so viele Bilder geschickt von Leuten, die sie die Großmutter geschenkt hat. Also das, ich glaube, es ist sehr gut für Menschen um einen rum, die einfach auch gerne more equal families sehen möchte.
Also was mich am meisten gefreut hat natürlich, als ich das Buch aufgeschlagen habe, ist, dass auf der allerersten Kapitel das allererste Unterkapitel Vorbilder heißt. Ne? Also bei Role Models sprechen wir sehr viel über Rollenmodelle und über Vorbilder. Wer waren für dich die Vorbilder und Rollenmodelle in dem Prozess des Schreibens des Buches?
Das Schreiben des Buches, also ja, meine eigenen Eltern waren sehr, meine eigene Mutter war, ist sehr ein großer Vorbild, aber es gab sehr viele. Ich finde, ich habe extrem viele Vorbilder. Es gibt so viele Frauen um mich drumherum, die ein großes Herz hat und Haut auf die Nase.
Gib mal ein Beispiel. Also nicht für Namen, natürlich nicht, aber für das, was die tun, wo du sagst, ja, das inspiriert mich.
Ja, die machen einfach ihr Ding. Das heißt nicht um irgendwie, erfolgreich ist sehr unterschiedlich für jeder, aber die bleiben sich selbst treu. Also mir hat es oft inspiriert, so Familien, die es schaffen, die Familie als ein Ball, also eine Triangel zu sehen, also dass alle gleichwertig sind, das inspiriert mich sehr, dass man die Mutter und den Vater und das Kind halt gleichwertig sieht. Alle müssen sich wohlfühlen, weil sonst kommt halt eine zu kurz. Also das Liebe geht ja darum, dass man einfach das Beste aus einander machen möchte, oder? Also und ja.
Also was auch ein Thema, was ich von dem Buch so auch selbst für mich rausgezogen habe, ist, dass es ein Vorschlag zum Dialog, anders über Elternsein oder Muttersein zu sprechen. Und das kommt in ein paar Kapiteln auch immer wieder, ist das so mehr den Call for Empathy, würde ich den so nennen. Also statt zu sagen, du sagst, wir brauchen nicht mehr selbsternannte Experten oder Leute, die mit erhobenem Zeigefinger rumlaufen, sondern viel mehr gegenseitigen Respekt und Empathie und Vertrauen, gegenseitig sich zu unterstützen und bestärken, die Dinge auch so zu machen, wie man glaubt, dass sie richtig sind. Ja. Warum ist das für dich so, warum kommt das so stark in dein Buch so raus?
Naja, ist doch klar. Also ich kann ja nie wissen, was dir glücklich macht. Ich muss immer mein Glück finden. Ich weiß, was mir glücklich macht und nur ich kann das schaffen. Es ist total bescheuert, dass man Meinungen hat über wie jemand anders sein Leben zu leben hat oder wie andere Menschen ihre Familie führen. Also das kann ja nur Unglück verursachen. Es ist und es ist fast immer so, wenn man irgendwie eine Meinung über jemand anderen hat, finde ich, also unter Kritik über andere Eltern. Ich meine, ich habe die auch mal. Und es liegt immer an mir, kommt immer auf mich zurück. Das ist immer meine Unsicherheit, worum es geht und nicht den anderen. Also, finde ich. Ihr seid so quiet.
Willkommen, ich weiß absolut keine Ahnung, wie wir mit der Zeit unterwegs sind. Gib mir einfach ein Zeichen, wenn wir so Daumen hoch heißt was? Alles gut? 50 Minuten, okay. Dann kommen wir mal langsam zum letzten Segment und wir enden eigentlich jeden Podcast und jedes Live-Event immer durch die drei selben Fragen, die Allerletzte Frage machen wir ganz zum Schluss und dazwischen schieben wir noch so ein bisschen Publikumsfragen mit rein. Und die erste Frage von dem letzten Segment, Marlin, darauf hast du mich eben auch schon angesprochen, die Frage stellen wir jedem, deswegen muss ich sie dir auch stellen, ist, wir fragen uns immer, was so bei den Gästen, die wir auf der Bühne haben, was die so als Rat haben für die drei Fähigkeiten, auch Skills genannt, die man sich so als junge Person am Anfang der Karriere aneignen sollte, die für den Rest der Karriere oder des Werdegangs und Laufbahn relevant bleiben werden. Was sind da so deine Gedanken zu?
Also ich habe die Frage sehr auf die about happiness eher gesehen als nur die Karriere, weil darauf kommt es am Ende drauf an. Und für mich ist also eine sehr wichtige Sache zu lernen war meine eigene also was ich am Anfang als Fehler gesehen habe, die als schaffen, nicht als Fehler zu empfinden. Das ist für mich eine sehr große, wichtige Fähigkeit geworden. Also, dass ich nicht, ich muss es immer schaffen, wenn ich, also irgendwas kann, also ein Fehler sich anfühlen, aber man muss es, der einzige Fehler ist, wenn man es nicht schafft, die Stärke daraus zu holen.
Also hast du einen Lieblingsfehler?
Lieblingsfehler? Nein, ich denke eher an so Karriere, also also Entscheidungen, die ich gemacht habe im Leben, einfach die vielleicht damals oder nicht so gut waren oder Sachen, die passiert sind, wo ich zum Beispiel beim Modedesign nicht reingekommen bin wegen der NC. Und wie kann man bei Mode 1,0 haben? Das ist einfach echt bescheuert. Also das ist, aber es war doch super, dass ich da nicht rein kann.
Ja. Das war jetzt eins. Ich habe noch drei gefragt.
Nein, das Beispiel mit den das Beispiel mit den Dorf, was ich da am Anfang gesagt habe, man trifft immer, man trifft Leute meistens zweimal und einfach nicht zu viel Asche hinterlassen. Ist gut. Nett sein.
Also aus Fehlern lernen, nett sein und Nummer drei.
Yeah, but that sounds like all the like typical female things. Like it's really be nice and
maybe take a non-typical female thing then. We can go back. Eine Sache, die hatte ich mir aufgeschrieben, die ich habe ja die Regel hier gesetzt für das Interview, deswegen breche ich die jetzt auch mal. Ich nehme mal eine Frage dazu. Du hast, wenn wir reden, ne? Also wenn wir unterwegs sind und unsere Spaziergänge morgens machen, da reden wir über so viele Projekte, also besonders du, hast so viele, so bam, bam, so viele bam, Themen und das ist immer, da vergehen immer so 2-3 Wochen oder 2-3 Monate manchmal, zwischen denen wir uns da nicht sehen. Und jedes Mal, wenn wir uns sehen, ist so eine ganze neue Auswahl an Themen und Projekten. Finde ich mega gut, hören damit nicht auf. Aber mich würde interessieren, wie wählst du aus, woran du, also an welchen Projekten du deine Energie reinsteuern möchtest?
Also natürlich, der Bauch muss dabei sein. Ich muss auch irgendwie ein Gefühl von Möglichkeit sehen, auch, dass ich was verändern kann. Es macht keinen Sinn, einfach ein Businessprojekt zu machen, sondern ich muss irgendwie einen positiven Wandel daraus sehen können. Ich meine, das hat beide Bread Exchange und mein Mutterpass natürlich als Wunsch. Wandel finde ich ein tolles Wort. Ich mag Wandel. Ich mag Wandel viel mehr als Change. Man braucht Change auch, aber Wandel ist einfach irgendwas, was man zusammen macht und alle ins Boot bringen.
Ja, mit Bread Exchange und Mutterpass bringst du die Leute so auf so eine Reise, ne? Und öffnest den Dialog dazu. Letzte Frage von mir, bevor wir ans Publikum gehen. Wir haben eben schon viel über Vorbilder und Rollenmodelle gesprochen. Wes, abseits von deiner Mutter oder von den Leuten, die du eben erwähnt hast, wen würdest du noch so als Vorbild sehen?
Also ich kenne ja diese Fragen, ich habe viel darüber nachgedacht, aber meine, also ich hab wenig Personen als Vorbilder, aber bei Bread Exchange ist es einfach, ich habe einfach ständig Vorbilder vorgeführt bekommen durch dieser ständige raus aus meiner Comfort Zone mich zu bewegen. Das war ein ständiges Inspirationsfluss, dass ich da wenig Vorbilder wirklich gesucht habe. Wenn ich jünger war, habe ich immer Mentoren gesucht. Das war echt cool. Also ich habe Studienzeit schon in Highschool habe ich mir Mentoren gesucht und die auch gefragt, ob die meine Mentoren sein wollte. Das war sehr gut. Ich habe mir damals auch getraut, also so der Top Manager Philippa Kay, you know, anzufragen, als ich da noch in meinem Studium war, ob er mein Mentor werden könnte. Das war also sich zu wagen einfach. Ja. Ja, der hat es gemacht und wir haben, also es war super, als ich dann später in der Modebranche gearbeitet habe, ihn an der Seite zu haben. Also super. Lebt leider nicht mehr. Aber sonst.
So, Fragen vom Publikum, jetzt geht's los. Wer hat eine Frage? Ich gebe euch mein Mikro, das müssen wir umreichen. Sagt kurz euren Namen und was ihr macht, ganz kurz.
Na, hi, mein Name ist Daniela, ich arbeite in einer Social Media Agentur. Meine Frage ist, du hast gesagt, dass du über 100 Leute für dieses Buch interviewt und du hast damit angefangen, als du schon schwanger warst und noch für dein altes Buch auf Tour warst. Also ich würde mal gerne wissen, wie lange das gebraucht hat und ob du schon in deiner Schwangerschaft angefangen hast, diese ganzen Leute zu interviewen.
Nee, in der Schwangerschaft habe ich erstmal nur für mich einfach in meiner Umgebung angefangen zu, ja, just to talk to people. Und ich habe auch viel aufgenommen, auch dann. Aber da war es nicht ganz klar, dass ich ein Buch darüber machen könnte. Also, okay. Aber es hat schon, also mein Sohn ist jetzt 3 in 2 Wochen und also es hat schon 1,5 Jahre gedauert, das zu machen. Okay. Also, aber ich habe auch Leute interviewt, nicht nur in Deutschland, sondern es ist ja auch ganz Skandinavien und Österreich und der Schweiz. Weil spannend wurde es erst, fand ich, wenn man verschiedene Herangehensweisen an das Thema ja, vergleichen konnte und einfach so see that we all have the same problem, but we are sometimes doing it differently. Das fand ich super inspirierend. Also, ja.
Okay, alles klar. Dankeschön.
Danke.
Hallo.
Hallo.
Mein Name ist Sarah. Ich kenne Marlene schon ein bisschen länger durch Zufall. Aber mich würde interessieren, vielleicht wie jeden hier, wie du das managst mit deinem Sohn. Ich meine, der ist jetzt 3, du bist jetzt in Hamburg, hier bei uns, wo ist er? Wie machst du das? Wie schaffst du das?
Naja, der hat ja auch einen Vater. Also, ja, das, ja, also wir sind ja zu zweit. Also, das ist, und wir haben von Anfang an, wir haben von Anfang an echt, das teilen wollen, also alles wirklich teilen wollen. Also wir haben gleichzeitig, ja, I don't know if I should go into detail about that, aber wir haben zusammen Elternzeit genommen, am Anfang die ersten 4 Monate gemeinsam gemacht, sodass wir von Anfang an gestartet haben als Paar. Ich habe auch abgepumpt, sodass er genauso viel mit unserem Sohn sein könnte. Und wir versuchen wirklich, ja, wir versuchen das, also wir haben das läuft auch sehr easy. Das ist kein Problem, hier 3 Tage zu sein. Das ist auch kein Problem, eine Woche für uns, also schön, weg zu sein. Also es ist uns auch sehr wichtig. Wir haben dann früher einen Deal gemacht, dass wir sagen, dass ich habe 1 Woche im Jahr, wo ich alleine weg sein kann. Also für mich, dass ich weg 1 Woche in Urlaub fahren kann oder mit Freunden oder was auch immer. Und er macht das Gleiche. Und wir machen auch einmal im Jahr 2 Wochen nutzt als Paar weg. Und ich meine, unser Sohn ist ja nicht alleine, hat ja dann die Großeltern, wenn wir...
Aber die sind doch gar nicht in Deutschland, oder doch?
Ja, aber die reisen, wo wir okay. sind. Wir haben den Luxus, dass die das gerne mit unserem Sohn sein wollen, das ist ja auch nicht immer so. Aber wir haben die ja nicht ums Eck. Mhm. Das ist sehr traurig.
Geh mal rüber.
Hallo.
Hallo.
Ich will stehen bleiben. Ja, ich bin Julia von Mintlametta, das ist mein Blog. Meine Frage ist so ein bisschen, das hört sich alles so nach wahnsinnig spannenden Projekten an und natürlich nach verschiedenen. Jetzt ist ja durch meinen Mutterpass das sehr mutterlastig oder zumindest das Thema, was dich betrifft, sehr in den Vordergrund gerückt ist. Kannst du dir eher vorstellen, jetzt in Zukunft wieder Projekte zu machen, die überhaupt nicht so ein bisschen auch dein Befinden oder deine Rolle als Mutter mit einfließen lassen, auch wenn man sich ja nicht wahrscheinlich davon freimachen kann, also ich habe selber zwei Kinder, ja. Aber oder dass du sagst, nee, du hast jetzt gerade so viel mit dem Thema Mutter zu tun gehabt durch dieses Projekt, dass du jetzt wieder was ganz anderes machen willst. Also Brot und Mutter war ja auch was Unterschiedliches.
Ja, also es wird auf jeden Fall was ganz anderes sein nächstes Mal, glaube ich. It's very open. Okay. Ja.
Hallo, mein Name ist Eva. Ich arbeite bei Olympus, wenn das reicht für das, was ich mache.
Don't worry.
Ich würde gerne wissen, ob du einen Tipp hast, einen Ratschlag, wie man umgeht mit Menschen, die einem ungefragten Advice aufzwängen wollen. Also ich bin nicht Mutter und werde gerade nicht Mutter, aber ich kann mir vorstellen, dass das so anstrengend ist. Ja. Und ich habe mal von einer Freundin gehört, da ging es um die Frage, die war gerade das erste Mal schwanger und alle haben gefragt, und wollt ihr noch ein zweites Kind?
Ja, ja.
Und sie sagte, oh, ich habe noch nicht mal eins, was soll ich denn sagen? Und irgendwann fing sie an zu sagen, das können wir uns gar nicht leisten. Ja. Und ich fand das so cool. Ja. Du bist so tough und so cool. Das ist bestimmt auch noch irgendeinen guten Ratschlag für alle werdenden Mütter, die irgendwas Toughes raushauen können.
Ja, das kommt auf die Situation. Also manchmal werde ich nur wütend. Es ist schon absurd, dass es so, dass man immer wieder diese Ratschläge bekommt. Ich glaube, also mir hat es immer auch ein bisschen Spaß gemacht, dann irgendwie was Absurdes zu antworten. Das ist, wie zum Beispiel nach 4 Wochen war ich mal, also bin ich 2 Stunden weggegangen und Lode war mit seinem Vater und Leute haben mich dann wirklich so, was ist denn, wo ist dein Sohn? Und ich so, scheiße, ich habe ihn, glaube ich, im U-Bahn vergessen. Aber sowas macht man dann immer wieder, finde ich.
Also mit Humor einfach.
Ja, also ja. Und ich fand es auch am Anfang, als ich schwanger war, was mir sehr geholfen war, war auch, ich habe wirklich wenige Leute ausgesucht, die ich dann Fragen gestellt habe. Nicht irgendwie weit und breit nach Tipps gefragt, sondern wirklich schnell gelernt, dass ich habe diese 3 Leute so ausgesucht und die vertraue ich und die kennen mich und die werden mich nicht absurde Ratschläge geben, die nicht zu mich passt. Und wenn, dann kann ich die mit denen diskutieren. Und das hat echt auch gut geholfen. Einfach nicht. Weil wenn du dich selbst öffnet und Fragen stellst, dann bekommt man auf jeden Fall auch gesagt, dass das wird bestimmt nicht weiter funktionieren, wenn du dein Kind da hast. Doch.
Hallo. Marlin. Ich bin Kybra, Journalistin. Du hast ja davon gesprochen, dass Werte unheimlich wichtig sind und ihr zieht ja auch oft um oder werdet auch noch umziehen. Was denkst du, wie kann man Werte Kindern beibringen, insbesondere Take the Village, wenn du mal umziehst und wenn du mal unterschiedliche Menschen um dich herum hast? Wie siehst du diese Herausforderung? Was glaubst du, was kann man tun, um trotzdem Werte nachhaltig mit beizubringen?
Ja, das ist sowas, was ich mich sehr mit beschäftige und sehr viel darüber nachdenke. Wir sind viel in Finnland, wo mein Mann arbeitet und da gibt's sehr viele gute Werte, aber auch eine sehr mehr introverte Kultur, als ich selbst bin und das sehe ich eher also, und das finde ich manchmal sehr schwer. Weil ich will einfach meinen Sohn beibringen, dass er einfach mit Leuten sich traut, ranzugehen und nicht, und einfach positiv Leute rangeht und sich traut, Und aber ich sehe eher da mein, also meine Rolle als Eltern ist ja, I'm building his village. Also ich muss Leute raussuchen, die ich, gute Paten, Eltern, gute Freunde, einfach so. Das ist, ich ist ja nicht nur ich, sondern ich suche immer Leute mit, deren Werte ich sehr schätze und vielleicht andere Sachen sieht und können als ich und versuche sein, dass ich sein Dorf baue, also dass ich das und das kann ich ja immer noch machen, auch wenn wir auf andere Orte sind. Aber natürlich ist es eine große Herausforderung. Aber ich glaube, ich meine, ich bin selbst so viel umgezogen und wir waren auch auf Orte, wo es anders war und du bekommst so viel von zu Hause mit, dass es auch gut zu sehen ist, dass man auch Sachen anders, auf andere Art und Weise machen kann. Ich bin sehr anders als meine Eltern und das ist doch gut.
Hallo, ich bin Katharina, freie Journalistin und mich würde mal interessieren, hast du in der Recherche für das Buch rausgefunden, warum die Rolle der Mutter in Deutschland so glorifiziert wird und warum es ausgerechnet bei uns so schwierig ist, teilweise Mutter und das andere Leben unter einen Hut zu bekommen? Also ich empfinde es zum Glück weniger, aber nicht wenige Mütter tragen ja durch ihre Blogs auch dazu bei, dass die Mutter so glorifiziert wird. Woran liegt das? Also ist das bei uns wirklich in Deutschland ein spezielles Problem?
This is a huge question, aber es ist, und es hat auch, glaube ich, eine lange Geschichte. Ich meine, es ist, oh Gott, this is huge, und da, jetzt fühle ich mich auch so wie ich. Will keiner auf den Füßen treten. Nein, aber das ist, also, du kannst es auch einfach in, also Deutschland ist schon besonders in ich meine, es gibt kein westliches Land, der mehr Hausfrauen hat als Deutschland. So das ist, I mean, of course it's Herausforderung, raus aus dieser Norm zu gehen, und ich will auch immer sagen, dass es verändert sich auch extrem schnell. Aber ich meine, schau, wenn du Schweden und Deutschland zum Beispiel vergleichst, wir haben Elternzeit für Väter in Schweden seit 74. Ich meine, das ist echt eine ganze Generation länger als in Deutschland. Und natürlich, das dauert Zeit und man sieht es halt in der Wirtschaft, erst in den letzten 11 Jahren kann man sehen, dass die Wirtschaft sich wirklich jetzt sieht, dass, okay, wir müssen wir müssen was tun, um gute Männer zu bekommen, zum Beispiel, also und wir müssen was für Väter machen und wir müssen Unternehmen bauen, die wo Eltern auch ihre Kinder um 4 Uhr in die Kita abholen können, und das kommt erst jetzt. Das hat wirklich eine ganze Generation gedauert und das wird auch, ich bin da super positiv, es wird sich auch in Deutschland ändern, aber es hat sich in Schweden erst ändert, als die Männer anfingen, das zu fordern. Und ich glaube, ich rede jetzt viel von den Männern, aber ich glaube, wir werden keine Veränderung sehen, wenn nicht die Männer das anfordert. Und das ist auch, finde ich, sehr wichtig. Also ich sehe es nicht als, ich glaube, in Schweden ist auch der Fokus sehr auf, also Rechte für Männer und Frauen, nicht nur mehr Rechte für Frauen, sondern mehr Fokus auf gemeinsame Rechte. Und durch, dass die Männer mehr Rechte in der Familie bekommen, bekommen auch Frauen es einfacher im Beruf, kann man so sagen. Und es hört ja alles zusammen. Nicht nur 2 Monate Elternzeit. Ja.
Hallo, ich bin Nadja. Die Frage zielt auch so ein bisschen auf die Frage von vorher ab, weil ich habe nämlich auch so den Eindruck, dass diese Glorifizierung nicht nur vom Muttersein, sondern auch von der Tatsache, dass man Mutter wird, einem gar keinen Raum lassen, auch über diese ganzen Zweifel offen zu sprechen, die dann vielleicht auch kommen, ja. Und sobald man jemandem mitteilt, dass man schwanger ist, automatisch erwartet wird, dass da immer Glücksgefühle irgendwie mitschwingen. Mhm. Und wenn ich das so vergleiche, vielleicht mit anderen Gesellschaften, dann hört man immer öfter, dass man halt auch über diese Zweifel sprechen darf. Aber in Deutschland habe ich immer noch das Gefühl, dass man eigentlich immer nur über diese Muttergefühle, diese positiven sprechen kann, aber nicht über das, ja, was vielleicht auch so ein bisschen negativ mitschwingt oder die Ängste, die man hat. Hast du da Unterschiede festgestellt bei deiner Recherche?
Auf jeden Fall, also zwischen Schweden und Deutschland auf jeden Fall. Aber Schweden hat auch ein sehr realistisches, also überrealistisches so Elternbild. Das ist so sehr Reality-Blogging. Also und das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Manche finden auch, dass es zu weit geht in Schweden. Aber ich finde es, also ich finde es, es ist absolut notwendig, dass man kann doch nicht irgendwie seine, also man hat natürlich alles, hat doch, ich liebe ja nicht alles an meinem Mann. Also das ist, is this on the podcast?
Ja, soll ich mal nachfragen, Beispiel?
Nein. Nein, aber das ist doch immer so. Man mag ja nicht alles. Also es ist natürlich, aber es ist, ich glaube, es wird einfach immer Probleme, wenn man die im Rucksack steckt und also schmutzige Wäsche mitträgt. Man muss über Sachen reden und ich finde, es ist sehr wichtig, dass wir ein Klima schaffen, wo man ehrlich, also es ist doch klar, dass man nicht alles toll immer findet, oder? Also, like, ja. Less glorifying motherhood. Because it is glory still, like Karen would say.
Ich darf die letzte Frage stellen und dann ist es auch schon vorbei mit dem Podcast. Marlen, du gehst in die Vergangenheit zurück und triffst dein 14-jähriges Ich. Ich weiß nicht, wo du da gerade bist, wahrscheinlich noch in Schweden.
Ja.
Was ist denn der Ratschlag, den du der jungen 14-jährigen Marlen auf den Weg gibst?
Also es immer auf mein Bauchgefühl zu hören und lernen, denen zuzuhören, weil man hat so viel Zeit verschwendet an to care about what other people think and other people actually don't care, they're too busy with themselves, so you have to focus on yourself. Right?
That's Marlen, super gemacht. Vielen Dank für deine Großzügigkeit heute Abend und deine Zeit und fürs Teilen. Bitte hör nie auf zu machen. Du bist eine richtige Macherin. Wenn du eine Idee dir in den Kopf setzt, dann wird die umgesetzt und durchgezogen. Mit allem Hochs und allen Tiefs. Vielen Dank für deine Zeit, dass du Gast beim Role Models Podcast warst und danke euch heute Hamburg, dass ihr dabei wart und uns so warm empfangen habt. Habt noch einen tollen Abend. Vielen Dank.
Danke. Kann ich auch Danke sagen? Can I say thank you? Stephanie also. Und das sage ich auch danke. Danke David, danke Stephanie, danke She's Mercedes and all of you. Danke.